Kapitel 10 Elea. Liebe Hörer, anstatt mit euren Autos zur Verkehrsverstopfung auf der Insel Ischia beizutragen, solltet ihr eines Tages einmal ein wenig südlicher fahren und die ganz unbekannte italienische Küste zwischen Punta Licosa und Capo Palinuro erkunden. So würdet ihr in ein Fischerdorf namens Marina di Acea gelangen, wo nicht nur das Meer noch rein ist, wie zu Großvaters Zeiten, sondern sich in majestätischer Ruhe die Mauern der antiken Stadt Elea erheben. Als die phokäischen Siedler diesen Ort im längst vergangenen Jahr 540 vor Christus erblickten, erschien er ihnen gewiss als der beste, den sie sich je von den Göttern hätten erbitten können. Der Fluss Alento war breit und tief genug, um ihren Schiffen sicheren Ankerplatz zu bieten. Zwei kleine Inseln, Pontia und Isatia, lagen an idealer Stelle zur Überwachung der Flussmündung, und ein von drei Seiten vom Meer umgebenes Vorgebirge schien als Standort einer Akropolis wie geschaffen. Die Phokäer begriffen sofort, dass sie am Ort ihrer Bestimmung angekommen waren. Vielleicht ist es an dieser Stelle nicht uninteressant, eine jener Odysseen zu verfolgen, schon um die Gründe zu verstehen, die unsere Vorfahren veranlassten, sich so vielen Gefahren auszusetzen. Man stelle sich nur einmal vor, was es im 6. Jahrhundert vor Christus bedeutete, das Mittelmeer mit einem Ruderboot zu überqueren. Ich habe nicht zufällig Elea, eine Siedlung der Phokäer, gewählt, denn dieses Volk hat mehr Kolonien als jedes andere in der damals bekannten Welt gegründet. Über die Phokäer lesen wir, dass sie das Adriatische Meer erforschten, die spanischen Küsten besiedelten und sogar auf den Spuren des Kolaios die Säulen des Herkules überwanden und eine Stippvisite an die Atlantikküste machten. Alles begann eines schlimmen Tages im Jahre 545 vor Christus, vielleicht auch ein Jahr früher oder ein Jahr später, als der persische General Harpagos im Namen des großen Kyros beschloss, die ionische Küste zu besetzen und die Stadt Phokäa zu belagern. Vor Beginn der Luftfahrt war die Geschichte der Menschheit eine einzige Belagerungsgeschichte. Bevor sich ein Volk an einem bestimmten Ort niederließ, erkundete es zuerst eine günstige, auf einem Hügel gelegene Stelle, von der aus der heranrückende Feind beobachtet werden konnte, und erbaute dann die Befestigungsmauern. Die Angst, seine Tage als Sklave beenden zu müssen, war so groß, dass zum Beispiel die Bewohner von Akbatana, heute Hamadan, ihre Stadt mit nicht weniger als 7 Mauerringen umgaben. Phokäa besaß außerdem noch einen wichtigen Fluchtweg, das Meer. Die Phokäer waren nämlich hervorragende Seeleute, und ihre Schiffe mit 50 Rudern konnten schwer eingeholt werden, wenn sie erst einmal auf hoher See waren. Aber zurück zur Belagerung. Wie Herodot erzählt, hat Harpagos die Belagerten nach unzähligen Angriffen wissen lassen, die Eroberung von Phokäa sei für ihn nur eine Prestigefrage, und man könne sich ohne weiteres einigen. Es genüge durchaus, nur ein einziges Bollwerk zu schleifen, um sagen zu können, auch Phokäa habe sich der Macht des Kyros unterworfen. Die Phokäer forderten einen Tag Bedenkzeit und verlangten, dass sich die persischen Truppen unterdessen mindestens 1 Kilometer zurückzögen. Harpagos erfüllte die Forderung, und die Belagerten nutzten die Gelegenheit, um sich mit allen ihren Schätzen, Götterbildern inbegriffen, einzuschiffen. Die Flucht war in aller Eile beschlossen worden, und mit den Persern auf den Fersen konnte die Reise nicht weit führen. So landeten die Phokäer noch in derselben Nacht im nahen Chios und versuchten, den Chioten die Eunusseninseln abzukaufen. Diese befürchteten aber Konkurrenz im Handel und ließen sie abblitzen. So mussten die Flüchtlinge wieder in See stechen. Einige kehrten aus Heimweh zurück, die übrigen entschlossen sich zum großen Sprung und nahmen Kurs auf die ferne Insel Kyrnos, heute Korsika, wo eine Gruppe von Landsleuten angeblich schon vor Jahren die Kolonie von Alalia, heute Aleria, gegründet hatte. Die Ankunft der Phokäer war den Karthagern und Etruskern keine Freude, und da sie sich vom Vordringen ionischer Emigranten immer mehr bedroht fühlten, beschlossen sie, diese ein für allemal zu vertreiben. Es kam zu einer Seeschlacht gewaltigen Ausmaßes, bei der es weder Sieger noch Besiegte gab, eine kathmäische Schlacht, wie man das damals nannte. Die Phokäer verloren 40 Schiffe, viele von ihnen fielen im Kampf, einige konnten sich schwimmend retten, andere wurden aber von den Korsen, die auch damals schon kurzen Prozess machten, sofort gesteinigt. Herodot erzählt, wenn einer an der Stätte vorüberkam, wo die Leichen der gesteinigten Phokäer lagen, traf ihn eine Verstümmelung oder ein Schlagfluss. So erging es den Schafen und Zugtieren so gut wie den Menschen. Die Überlebenden dieser vernichtenden Schlacht teilten sich in zwei Gruppen. Die einen gründeten Massalia, heute Marseille, und die anderen wandten sich nach Süden, Richtung Reggio Calabria. In dieser Stadt erreichte sie dann eine Botschaft der Pythier, die ihnen riet, unverzüglich die kalabrische Küste bis zur Mündung des Flusses Aliento hinaufzuziehen. Die Kolonie hieß anfangs Syele, nach einer Quelle, die sich an diesem Ort befand, danach Elea und unter den alten Römern Velia. Unter diesem Namen ist sie auch jetzt noch auf den Touring-Karten zu finden. Heute liegt das Vorgebirge mit der Akropolis nicht mehr direkt am Meer. Durch Anschwemmungen verlagerte sich die Flussmündung um einige Kilometer. Auch die beiden kleinen Inseln, Pontia und Isagia, wurden so Teil des Mündungsgebietes. Man erkennt sie noch, da sie die einzigen Kalksteinfelsen in dem weiten Schwemmland sind. Wer auf der Provinzialstraße von Casalvelinio kommt, findet links einen Wegweiser nach Velia und nur wenige hundert Meter davon entfernt die Mauern der Unterstadt. Man begegnet dort Deutschen, Franzosen, auch Japanern, alle natürlich mit Fotoapparat ausgerüstet. Italienische Touristen aber sieht man nur selten. Läge Elea auf den Seychellen, wäre es in gewissen Kreisen Italiens wahrscheinlich besser bekannt. Ihr aber, meine lieben Neapolitaner, die ihr bekanntlich nicht zum Jet-Set gehört, dürft hier nicht fehlen. Kommt einfach einmal an einem Sonntag mit euren Familien hierher. Und wenn ihr an der Porta Marina angelangt seid, zieht euch die Schuhe aus und geht barfuß bis zur Akropolis. Wenn ihr dann durch die Porta Rosa kommt, berühren eure Füße dieselben Steine, über die vor 2500 Jahren Xenophanes von Kolophon wandelte. In Elea herrschen heute Ruhe und Frieden. Streckt euch im Gras aus und esst, was ihr als Verpflegung für euer Picknick mitgebracht habt. Nehmt schließlich ein Sonnenbad auf den Stufen des großen Tempels und betrachtet in aller Ruhe den Ort, an dem Parmenides jeden Morgen Zenon lehrte, dass das Seiende ist und Nichtsein unmöglich ist. Wer weiß, vielleicht erschließt sich die Philosophie des Seienden in dieser schönen Landschaft viel leichter als durch jedes Lehrbuch. Der Verlauf der Verteidigungsmauern lässt erkennen, dass Elea auch zur Zeit seiner Hochblüte nie eine große Metropole gewesen ist. Und doch entstand in diesem kleinen Dorf Campaniens eine Denkschule, die von großer Bedeutung für die abendländische Philosophiegeschichte war.